Und das hat sich fundamental geändert. Und jetzt sehen wir Unternehmen, die einfach diesen Muskel, den ich bräuchte, um mit dieser geopolitischen Friktion umzugehen, einfach nicht ausgebildet haben. Der ist verkümmert und der muss jetzt trainiert werden. Und in der Phase finden wir uns gerade. Wenn ich über meine eigene Arbeit reflektiere, dann mache ich im Grunde genommen nicht genau das.
Lieber Ansgar, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SNP Leader Talks.
Vielen Dank für die Zeit.
Du hast ja wohl das spannendste Thema der heutigen Zeit erwischt und dazu sogar ein Buch geschrieben. Es geht vor allem um geopolitische Risiken und deren Management in Unternehmen. Vielleicht zum Einstieg, das Buch heißt Die Stunde der Nasshörner. Ich habe mich mal mit Taleb beschäftigt, deswegen wusste ich, was ein schwarzer Schwan ist. Ich habe mich ein bisschen mit Elefanten im Raum beschäftigt, aber jetzt mit Nashörnern im Raum habe ich mich noch nie beschäftigt. Und wenn man Michel Wacker oder Wucker nicht kennt, weiß man auch nicht, was du damit meinst. Kannst du vielleicht zum Einstieg erklären, was so ein Nashorn bedeutet?
Ja? Ja, gerne. Also es ist tatsächlich das Alternativkonzept zum schwarzen Schwan. Der schwarze Schwan ist ja, sagen wir so, sind Events, die eine hohe, große Auswirkung haben, aber im Grunde genommen nicht so vorher zu erkennen sind. Und das Konzept ist halt von Taleb so bekannt gemacht worden und ist dann im Kontext der Finanzkrise oft zitiert worden. Das Alternativkonzept wären Ereignisse, die auch eine große Wirkung haben, aber sehr wohl vorhersehbar waren und trotzdem ignoriert werden. Und das sind die grauen Nashörner in der Risikotheorie. Das ist aus meiner Sicht eigentlich das interessantere Konzept. Also wenn ich etwas nicht vorhersagen kann, gut, dann muss man wohl mit der Schulter zucken, ja. Interessanter sind die Risiken, die ignoriert werden und dann die Frage zu stellen, warum ignorieren wir diese Risiken? Und geopolitische Risiken sind genau das. Ja. Die sind keine, es geht nicht um Unvorhersehbarkeit im Sinne von, konnten wir nicht erkennen, sondern es geht eigentlich darum, haben wir den richtigen Radar gehabt oder waren wir blind an bestimmten Stellen, hätten es erkennen können, haben es aber nicht getan. Und darauf fokussiert sich das Buch und deswegen haben wir das Nashorn in den Titel aufgenommen.
Okay, nachvollziehbar. Du sprichst in diesem Kontext von geopolitischer Resilienz und Ausbildung der geopolitischen Muskel. Mhm. Das klingt sehr plastisch, aber was hat jetzt geopolitische Resilienz mit Unternehmertum zu tun? Mhm.
Ich würde es in historischen Kontext stellen. Die Unternehmen, die wir gebaut haben in den letzten 30 Jahren, sind Globalisierungsspezialisten gewesen. Und die sind sehr gut darin geworden, auf maximale Effizienz zu schauen und ihre Organisation dementsprechend anzupassen. Sei es die Lieferkette global aufgebaut, alle möglichen Corporate Functions rund um den Globus verteilt und das Ganze zusammengewoben mit einem Netz von IT-Tools. Und diese Unternehmen haben super funktioniert. Unter der Voraussetzung, dass der geopolitische Rahmen stabil ist. Und das war nach 1990 der Fall. Ja, also das im unipolaren Moment, in der Freihandel ja eigentlich, wenn man so als gegeben angenommen wurde, in der es mit den USA eine dominante Weltmacht gab, die für Sicherheit und für diese Durchsetzung der Freihandelsagenda gesorgt hat, war das alles super. Und ich brauchte mich als Unternehmen eigentlich nicht groß mit diesen Themen beschäftigen. Und das hat sich fundamental geändert. Und jetzt sehen wir Unternehmen, die einfach diesen Muskel, den ich bräuchte, um mit dieser geopolitischen Friktion umzugehen, einfach nicht ausgebildet haben. Der ist verkümmert und der ist muss jetzt trainiert werden. Und in der Phase finden wir uns gerade. Wenn ich über meine eigene Arbeit reflektiere, dann mache ich im Grunde genommen nicht genau das. Ja. Also ich habe bei HP war ich für das Thema zuständig. Da habe ich sozusagen intern versucht, diesen Muskel aufzubauen, zu trainieren, mit verschiedenen internen kleinen Klienten zusammenzuarbeiten, wie Lieferkette, Produktentwicklung und so weiter und so fort. Und jetzt im Bereich Consultancy genau das Gleiche. Also die die Themen wiederholen sich, die wir mit den Unternehmen diskutieren, und eigentlich sind es immer die gleichen, ja. Und der erste Schritt ist eigentlich immer, die richtigen Leute im Unternehmen erstmal zu vernetzen, die alle das Thema betrifft, und dann Strukturen zu entwickeln, wo irgendwann Verantwortlichkeit deutlich wird und das Thema eine Ownership im Unternehmen hat und gewisse Stringenz im Management bekommt. Das ist so die Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Zurückkommt auf das graue Nashorn. Die Frage ist natürlich jetzt, warum die Unternehmen diese Muskeln verloren haben und warum dann Risiken aussehen wie schwarze Schwäne. Ja, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Wenn ich sozusagen meine ganzen Fähigkeiten abgebaut habe, in diese Richtung zu schauen, geopolitische Risiken wahrzunehmen, in Szenarien zu denken, dann erscheint natürlich ein geopolitisches Event wie ein unvorhersehbares Ereignis. Das liegt aber eher an mir als Unternehmen, weil ich diese Fähigkeiten abgebaut habe, nicht so sehr, dass das Ereignis an sich nicht erkennbar gewesen wäre. Insofern, was für die einen aussieht wie ein schwarzer Schwan, ist für die anderen eher ein graues Nashorn. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, aus welcher Perspektive man auf diese Risiken schaut und wie gut man darin ist, diese Risiken wahrzunehmen.
Vielleicht, wenn wir ein bisschen uns abstrahieren und von unipolaren Momenten zu bipolaren Momenten kommen oder Ordnungen. Man sagt ja, die alte Ordnung ist untergegangen, die neue noch nicht geboren. Mhm. Wo stehen wir da und in welche Richtung driften wir, im wahrsten Sinn des Wortes? Mhm.
Ja, wir befinden uns in der Übergangszeit. Und Übergangszeiten zeichnen sich aus durch große Unsicherheiten und durch das Fehlen eines Zielbildes. Was wollen wir eigentlich? Wohin wollen wir eigentlich? Und das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, das ist das, was wir als Polykrise so wahrnehmen. Ja? Also irgendwie stimmt was nicht und wir wissen eigentlich nicht mehr. Offensichtlich ist das mit der Idee, dass alle Staaten westlich liberal werden, irgendwie hat nicht ganz so hingehauen. Aber was wir sonst, denke ich, wie wir uns sonst in der Welt bewegen, ist uns eigentlich unklar. Wenn wir uns die auch wiederum historisch anschauen, die grundsätzliche Verteilung von ökonomischer und militärischer Macht anschauen, dann muss man im Grunde genommen sagen, wir bewegen uns eigentlich in ein neues Normal zurück. Die Dominanz einer einzelnen Großmacht ist außergewöhnlich in der Geschichte. Die Dominanz der USA hinsichtlich Anteil des globalen Bruttosozialproduktes war eine krasse Anomalie seit 1945. Also am Ende des Krieges hatten die USA fast 40% des globalen Bruttosozialproduktes auf sich vereint. Historisch gesehen wahrscheinlich einmalig. Seitdem befindet sich das sozusagen im Sinkflug. Aber man muss halt sagen, dieser Sinkflug ist eigentlich eine Rückkehr zur Normalität. Und diese langfristige historische Rückkehr zur Normalität konfligiert mit dem, was wir in unseren Biografien als normal definieren, nämlich den unipolaren Moment. Ja, das ist eine interessante, wie soll man sagen, Perspektive auf, was ist eigentlich normal. Der langfristig denkende Historiker würde sagen, wir kehren gerade erst zurück zum Normal. Und die Stabilität, die wir im unipolaren Moment genossen haben, war eigentlich die Ausnahme. Und wahrscheinlich, wenn man sich diese grundsätzlichen Indikatoren anguckt, bewegen wir uns auf eine bipolare Welt zu. Bipolar heißt nicht, dass da nicht jede Menge andere Faktoren, Länder außerhalb von USA und China eine Rolle spielen, aber die ordnende Machtstruktur dieser neuen Weltordnung ist wahrscheinlich eine Bipolarität. Das heißt, wie so Magnetspäne richten sich die meisten dann doch irgendwie an diesen zwei Polen aus. Und die Dynamiken, die sich in der internationalen Politik ergeben, lassen sich wahrscheinlich am besten durch diese Bipolarität dann auch erklären.
Du sagst, dass wenn eine dominierende Macht von einer aufstrebenden Macht herausgefordert wird, dann in den meisten Fällen wird ein Krieg ausgelöst. Das, was, wenn man historisch das anschaut, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Weil hier aktuelle Herausforderung klar vorliegt.
Also diese Beobachtung ist nicht von mir. Die geht auf...
Deinem Buch, genau. Sagen wir so. Ja.
Diese Beobachtung oder diese These geht auf Thukydides zurück. Also im Peloponnesischen Krieg beschreibt Thukydides direkt auf Seite 1 seine These, und die lautet halt, also Zitat ist, es war die, es war der Aufstieg Athens und die Angst, die dieser Aufstieg Athens in Sparta hervorrief, der Krieg unvermeidlich machte. Ja, das ist sozusagen die Essenz dieser, was wir heute die Thukydides-Falle nennen. Und es gibt empirische Untersuchungen dazu, tatsächlich, also Graham Allison in Harvard hat das untersucht und hat empirisch herausgefunden, dass bei, weiß ich nicht, von 18 Situationen, wo ein Hegemon herausgefordert wurde, glaube ich in 12 Fällen oder sowas tatsächlich ein Krieg stattfand. Insofern die empirische Evidenz deutet darauf hin, dass Thukydides wahrscheinlich richtig lag mit seiner Befürchtung, aber es ist kein Determinismus. Es gab halt eben auch die anderen Fälle. Und interessant ist natürlich herauszufinden, was lief da anders, was lief besser in den Fällen, wo es nicht zum Krieg kam. Aber, hatten schon drüber gesprochen, ne? Die Volatilität von einer Übergangsphase, wenn ein Hegemon herausgefordert wird, ist das Risiko von Konflikten einfach groß. Und ich glaube, ist auch das, was viele Menschen merken, ja, dass wir zunehmend über Szenarien sprechen, die wir uns halt lange Zeit überhaupt nicht mehr vorstellen konnten. Also Ukraine-Krieg war, glaube ich, der deutlichste Punkt in dieser Debatte. Aber Taiwan etc. pp., es gibt eine Menge geopolitische Unsicherheit, die wesentlich tiefer geht und wesentlich krassere Folgen, in den Szenarien wesentlich krassere Folgen beschrieben werden, als wir es noch vor 20 Jahren für überhaupt denkbar gehalten haben.
Mhm. Du sprichst ja in dem Kontext von bipolare Weltordnung. Mhm. Jetzt kann man die Frage aufwerfen, zwischen zwei Welten, wo bleibt der Platz für Europa oder für das Land der Hidden Champions, die eigentlich auf die Globalisierung gesetzt haben und extrem erfolgreich damit waren? Mhm. Haben wir doch eine Daseinsberechtigung oder werden wir zermalt durch die zwei Weltmächte?
Ich sag mal so, also ich glaube, es gibt so ein Missverständnis, was bipolare Welt heißt. Der Kalte Krieg war ja eine bipolare Weltordnung. In dieser bipolaren Weltordnung spielte Europa natürlich eine sehr wichtige Rolle. Es war eine der Hauptarenen dieser Auseinandersetzung. Aber das impliziert nicht, dass andere Länder keine Agency haben, keine Möglichkeiten zu handeln. Das heißt eigentlich nur, dass die internationale Struktur, in der sie agieren, bipolar ist und die Frage, auf welcher Seite stehst du, im Grunde genommen das Handeln auf jeder Ebene bestimmt. Und es wird immer, also der interessanteste Teil bei einer bipolaren oder Weltordnung ist im Grunde genommen der Teil, der sich halt in der Mitte befindet und ständig sich die Frage stellen muss, wie gehe ich mit diesen zwei Machtzentren um? Und es gibt da unterschiedliche Strategien dazu. Also in der Politikwissenschaft würde man sagen, es gibt eine Bandwagoning-Strategie, wo man sagt, ich hänge mich ganz klar oder ich stelle mich ganz klar auf die Seite von einem dominanten Player, der mir aus meiner geopolitischen Interessenlage heraus der bessere Partner ist und schließe mich dem an. Das ist das, was Europa im Kalten Krieg getan hat. Und damit nicht schlecht gelebt hat, ja. Also es gibt andere Strategien. In Indien wird gerade indischer Außenminister Jaishankar hat es sehr klar und präzise formuliert, dass er die Rolle Indiens in einer Art Mittlerrolle sieht, in einer transaktionalen Rolle, in der man sich versucht, keiner Seite direkt anzuschließen, sondern das Beste aus zwei Welten irgendwie miteinander zu vereinen. Klingt irgendwie gut in der Theorie, aber es ist in der Praxis natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, ständig dieses Hedging zu betreiben. Insofern bin ich da mal gespannt, wie gut das funktioniert. Aber es gibt auf eine bipolare Weltordnung gibt es verschiedene strategische Antworten. Aus meiner Sicht ist Europas, und das ist relativ eindeutig, glaube ich, die einzige valide Positionierung Europas in dieser bipolaren Weltordnung ist tatsächlich als Partner der USA und ohne transatlantischen funktionierenden Wirtschaftsraum kann ich mir eine funktionierende europäische Wirtschaft eigentlich nur schlecht vorstellen. Und das wird aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen vergessen und führt zu einer etwas nachvollziehbar durch die Tagespolitik eingefärbten Sicht auf die transatlantischen Beziehungen. Also ich habe jetzt auch überhaupt keine Sympathien für den aktuellen US-Präsidenten. Aber wir können geopolitische Strategie nicht anhand von Tagespolitik bewerten. Und da ist die Makrosicht auf die sich ergebende neue Weltordnung und die Frage, welche Rolle spielt Europa tatsächlich, auf einer anderen Ebene zu beantworten. Und da sehe ich eigentlich keine Alternativen zum transatlantischen Verhältnis, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht. Da muss man auch ehrlich sein. Aber dennoch ist es, glaube ich, die beste Wahl, die Europa hat.
Wenn wir von der Makroebene auf Mikroebene gehen, du sagst, Unternehmen können sich in einer geopolitischen, fragmentierten Welt nicht länger als unpolitische Akteure positionieren. Was heißt es, müssen wir jetzt auf die Straße gehen oder ist damit etwas anderes gemeint?
Also ich glaube nicht, dass also ein politisiertes Unternehmen oder ein politisches Unternehmen ist kein Unternehmen, was irgendwie eine auf die Straße geht und irgendwie seine politische Meinung kundtut. Ein Unternehmen, das Politik ernst nimmt und politische Faktoren verarbeiten kann, das ist wichtig. Ich muss mit Politik umgehen können. Ich muss mit Geopolitik produktiv umgehen können. Ich muss geopolitische Friktion als Teil der Weltordnung begreifen und in meine Planungen mit einkalkulieren. Ansonsten ist meine Planung unrealistisch. Ich komme nochmal zurück auf das Thema geopolitischer Muskel. Also es gibt so in der Management-Kybernetik Beschreibungen von Unternehmen, die in verschiedene Systeme vereinbaren. Es gibt ein System in Unternehmen, in jeder Organisation, die funktioniert, gibt es ein System, was nicht für das Hier und Jetzt zuständig ist, sondern für das There and Then. Also dafür zuständig ist, in die Zukunft zu schauen, dafür zuständig ist, Dinge aufzunehmen, zu analysieren und für das Unternehmen produktiv zu machen, die nicht direkt mit dem Markt, in dem das Unternehmen unterwegs ist, zusammenhängen. Also Marktexternalitäten im Grunde genommen für das Unternehmen produktiv zu verarbeiten. Diese Fähigkeit haben wir in Unternehmen nicht mehr. Ja, also wenn du in die meisten Corporate Strategy Abteilungen schaust, wirst du sehr viele sehr schlaue, sehr gute Excel-Sheet-Profis finden, die sehr gut darin sind, Marktsignale zu analysieren, Total Addressable Markets zu projizieren und so weiter und so fort. Ja, also alles, was irgendwie sich in Zahlen gut reinpacken lässt, das machen die super. Und das ist auch das, was du normalerweise bekommst, wenn du zu einer Consultancy gehst. Das Blöde ist halt nur, wenn Faktoren wie geopolitische Friktion, die sich viel, viel schwieriger in so quantitative Systeme fassen lassen, auf einmal der entscheidende Faktor werden für deine Unternehmensstrategie oder für deine Produktstrategie. Und diese Fähigkeit, ja, die Messiness, die Unordnung, dieses Chaos der Geopolitik fürs Unternehmen produktiv zu machen und mit dieser quantitativen Marktplanung zu vereinen, das ist eigentlich der Muskel, von dem ich gesprochen habe. Und darum geht's. Und das ist für mich ein geopolitisches Unternehmen, das mit dieser neuen Realität umgehen kann.
Ich fand deine Aussage sehr spannend. Apple wäre ohne China kein Milliardenunternehmen und China wäre ohne Apple keine Tech-Supermacht. Und aktuell im Rahmen von MAGA ist es gar nicht einfach, jetzt aus China oder aus Indien die Kapazitäten abzuziehen, plötzlich die iPhones in den USA aufzubauen, auch wenn man das möchte.
Ja, also es ist interessant, wie das, was wir in den letzten Jahrzehnten in der IT-Industrie getan haben, im Bereich Outsourcing, insbesondere von Manufacturing, jetzt das erste Mal historisiert und man aus historischer Perspektive sozusagen darauf schauen kann. Wir haben in der IT-Industrie in diesem unipolaren Moment wegen Effizienzsteigerung unsere Produktion global verteilt und haben Systeme geschaffen mit Auftragsmanufacturing im Bereich IT, die Preise für IT-Produkte einfach krass gedrückt haben. Also wenn sich überlegt, wie teuer früher IT war, wie wir es geschafft haben, diese ganze Technologie in die Breite zu tragen, massenfähig zu machen und so weiter und so fort, ist eine unglaubliche Geschichte. So. Und man kann aber sagen, dass diese Geschichte, was der Wirtschaftswissenschaftler negative Externalitäten nennen würde, geschaffen hat. Nämlich wir haben Risiken aufgebaut und wir haben eine Komplexität aufgebaut, indem wir alles outgesourced haben und irgendwann den Überblick verloren haben. Also die Supply Chains sind mittlerweile so komplex, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, wir machen bei Synalytics forensische Supply Chain Analysen, also wir analysieren komplette Hardware auf Komponentenebene durch, bis in Tier N. So unfassbare Komplexität dahinter mittlerweile. Und die meisten Unternehmen wissen ehrlicherweise nicht, was in ihrer Tier 2, 3 oder 4 ihrer Hardware-Supply Chain eigentlich passiert. Könnte also argumentieren, wir haben hypereffiziente Lieferketten aufgebaut, ohne gleichzeitig die notwendige Governance mitzuentwickeln. Also wir haben keine Transparenz, wir haben keine IT-Systeme gebaut, die tatsächlich die Lieferkettenkomplexität abbilden. Unsere ERP-Systeme, unsere Lieferkettenmanagement-Software-Tools sind im Grunde genommen immer noch Silos, die auf das Unternehmen schauen, auf den Einkauf von einem Unternehmen, sind aber nicht verbunden wirklich oder reichen nicht wirklich entlang der Lieferkette. Insofern sind sie für diese Analytik, die wir eigentlich bräuchten, für diese Governance, die wir bräuchten, nicht geeignet. So. Und das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ja, wir haben auf einmal Friktionen und Risiken in dieser Lieferkette, die wir einfach nicht managen können, weil wir keine Transparenz haben, keinen Überblick. Und da knapsen gerade alle so ein bisschen dran. Und das ist da, wo wir gerade versuchen, durch diese Projekte erstmal eine Transparenz herzustellen und dann irgendwann hoffentlich Entscheidungspunkte herbeiführen zu können, um diese Risiken dann produktiv managen zu können. Und es geht nicht darum, risikofreie Lieferketten zu bauen. Ja, das ist illusorisch. Unternehmen sind dazu da, Risiken auf sich zu nehmen.
Zu managen.
Ja. Deswegen gibt es Unternehmen, ja, ansonsten bräuchten wir kein Unternehmen. Insofern können Unternehmen grundsätzlich schon Risikomanagement und sollen das auch tun. Das Problem ist halt nur, wenn ich keine Datenbasis habe, um Risiken bewerten zu können. Ne? Und daran scheitert es gerade und das versuchen wir Unternehmen beizubringen, wie das geht.
Du sprichst in diesem Kontext von einem Aufbau von Geotech State Craft, ja, dass man wirklich das professionalisiert und das ist ja auch auf Makroebene, glaube ich, zu sehen, dass China hat auch eine sehr klare geopolitische Agenda. Mhm. Ja, wie unterscheidet sich das von der Industriepolitik der Staaten?
Mhm. Schritt zurück, Geotech Statecraft ist der Versuch, diese globalen Wertschöpfungsketten von Unternehmen für geopolitische Zwecke in Anspruch zu nehmen, aus der Sicht eines Staates. Also ich bin die USA, ich sehe die globale Halbleiter-Wertschöpfungskette, die sich um den Globus spannt. Ich finde heraus, dass bestimmte Unternehmen, auf die ich Zugriff habe, bestimmte Technologien herstellen, die für meinen geopolitischen Rivalen besonders wichtig sind. Und ich entscheide, den Zugang zu diesen Technologien nicht mehr zu gewähren. Das ist so die Logik von Geotech Statecraft. Und das passiert gerade, das ist das, was wir in den Zeitungen lesen. Ne? Exportkontrollen auf Nvidia-Chips, Investitionskontrollen, China antwortet mit Exportkontrollen auf seltene Erden etc. pp. Das ist Geotech Statecraft. Geotech Statecraft ist jetzt ehrlich gesagt nichts Neues. Also Staaten haben seit, solange Staaten existieren, versucht, die Verbreitung von Technologie zu kontrollieren. Also die Assyrer hatten Exportkontrollen auf ihre Streitwagen, die Karolinger hatten Exportkontrollen auf ihre Schwerter. Das ist im Grunde genommen war schon immer Staatsthema. Das Interessante ist jetzt, dass wir in einer Situation sind, wo Staaten versuchen, IT als sogenannte General-Purpose-Technologie zu kontrollieren. Also IT ist überall. Ja. Der Chip, der in einer Waschmaschine drin ist, ist der gleiche Chip, der in einer Drohne drin ist und deswegen militärisch relevant ist. Wir hatten die Diskussion um Waschmaschinenexporte nach Kasachstan, die durch die Decke gingen. Warum? Weil in Kasachstan die Waschmaschinen geplündert worden sind und diese Chips dann in russischen Drohnen gelandet sind. So, ja. Also da sieht man so, die Herausforderung ist so, wenn IT überall drin ist und sehr viel IT grundsätzlich sowohl in zivilen als auch in militärischen Gütern auftaucht, wie kann ich dann diese Exportkontrollen, diese Technologieverbreitungskontrollen implementieren? Das ist so das Paradoxon von Geotech Statecraft und die Schwierigkeit, diese Kontrollen in Zeiten von IT und AI umzusetzen. Und aus Sicht von Unternehmen sind ja Rechtsakte, ja, Regulierung, also eine Exportkontrolle und so weiter und so fort. Diese Rechtsakte sind aus Unternehmenssicht einer der größten geopolitischen Risiken. Ja, wenn ich auf Nvidia-Chips angewiesen bin, oder wenn ich ein Fab in China habe und da Mature Node Semiconductor herstelle, wenn ich auf seltene Erden angewiesen bin und so weiter und so fort, all diese Exportkontrollen und so weiter haben, können direkten Einfluss darauf haben, ob meine Lieferkette überhaupt noch funktioniert. Und das ist sozusagen das, das Spiel, was gerade zum, zum Leidwesen von Unternehmen gespielt wird. Aber nochmal so die, die Logik dahinter. Ja, ich als Staat nutze globale Wertschöpfungsketten, um meine geopolitischen Ziele zu erreichen. Das ist die Essenz von dem, von all den Schlagzeilen, die ich gerade, die wir gerade jeden Tag lesen.
Aber das bedeutet ja, dass man auf der Unternehmensebene, du sprichst von einem Geotech Statecraft Radar, dass es notwendig ist, diese, das Monitoring des Spiels der Großmächte einfach sehr stringent und vielleicht auch systematisch nicht nur zu beobachten, sondern auch in Szenarien zu bedenken, zu spielen und auch die gewisse Handlungsbedarf ableiten.
Exakt. Wenn diese Geotech Statecraft so unmittelbar in mein Geschäftsmodell eingreift und ziemlich große Risiken darstellt für mein Unternehmen, dann muss ich einfach da rein investieren, um die zu verstehen und erkennen zu können, auch im gewissen Maße antizipieren zu können. Und das lässt sich aber auch ganz gut lokalisieren. Also wenn wir uns überlegen, welche, aus welchen Ländern kommt denn relevante Geotech Statecraft, dann ist es im Grunde genommen, sind es erstmal zwei Länder. Und das ist mit erstens USA und zweitens China. Und ich muss verstehen, was in Beijing und in DC zu diesem Thema, wie darüber nachgedacht wird. Das ist machbar. Die Liste von Instrumenten, von Politikinstrumenten, die diesen Staaten zur Verfügung stehen, ist relativ begrenzt. Also wir können jetzt so 8, 9 nennen von Exportkontrollen, Inbound und Outbound, Investmentkontrollen, das dann kannst Sub, Zölle, hast
Tarife.
Tarife und so weiter und so fort. Gibt so eine endliche Liste von Politikinstrumenten, die auf Lieferketten angewendet werden können. Und wenn ich diese 9 bis 10 Instrumente runterbreche und die mir ein Monitoring aufbaue und genau beobachte, was in Washington und in Beijing passiert und wie die Dynamik zwischen diesen zwei Polen aussieht, dann habe ich schon ein ganz gutes Verständnis und kann auch dann relativ einfach eine Verbindung herstellen zu meinem Produktportfolio, wenn ich die Lieferkette kenne. Ja, also ich muss meine Lieferkette einfach kennen. Aber wenn ich die kenne, dann kann ich schon sagen, oh, die ICTS zu Connected Vehicles in den USA, dahinter steht ein Gedanke, eine Schadenstheorie, die mich potenziell betreffen kann, weil ich Connected Devices, die in China hergestellt werden, unter meinem, also ne, irgendwie in China, in den USA weiterverkaufe, wird deswegen ein Problem sein für mich, auf über kurz oder lang. Solche Ableitungen kann ich eigentlich ganz gut treffen und das sind die diese Politik-Szenario-Übungen, die wir regelmäßig mit großen Industrieunternehmen, Mittelständlern machen und sehr schnell klar wird, wo die Probleme der Unternehmen liegen und dann kann ich halt produktiv und zielgenau über Maßnahmen nachdenken. Ja. Das Ding mit Investitionen in Resilienz ist ja, dass sie teuer sind oft. Ich mir genau überlegen muss, wo ich begrenzte Mittel einsetze. Das heißt also, wo bekomme ich am meisten Resilienz für meinen Resilienz-Euro? Das ist die unternehmerische Frage. Ich habe nur begrenzte Mittel. Das heißt, ich muss halt irgendwie effizient agieren. Und gerade bei dem Thema Resilienz ist die Allokierung von begrenzten Ressourcen eigentlich das A und O.
Du hast für mich eine kontraintuitive Aussage getroffen. Viele amerikanische, koreanische, japanische und europäische Tech-Unternehmen schauen heute mit größeren Banken nach Washington als nach Peking. Ja. Mhm. Hat das was mit dem Trump zu tun oder ist das eine grundsätzliche Ausrichtung der letzten Jahrzehnte in den USA?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass also wenn ich über meine Zeit bei HP reflektiere, die Hauptrisiken für uns kamen tatsächlich aus Washington. politisch, ja, weil die ganzen Exportkontrollen, Tarife und so weiter in Washington entwickelt worden sind und nicht so sehr in Beijing. Warum? Das ist ein historisches Muster. In einer Situation, wo der Hegemon herausgefordert wird durch eine neue Großmacht, ist es normalerweise so, dass die Großmacht daran interessiert ist, Technologieverbreitungskontrollen zu implementieren. Ne? Also den Zugang halt zu den wirklich interessanten Technologien irgendwie zu bremsen, während der Herausforderer natürlich daran interessiert ist, möglichst viel von diesen neuesten Technologien aufzunehmen und Zugang dazu zu haben. Lässt sich historisch im 19. Jahrhundert genauso beobachten. Also als Großbritannien und das Deutsche Reich miteinander um die Vorherrschaft kämpften, war es so, dass halt die Regierung in London versucht hat, englischen, britischen Unternehmen den Handel mit dem deutschen Unternehmen zu untersagen. Fanden jetzt die britischen Unternehmen nicht so toll, weil die eigentlich hätte weiter gerne Geschäft gemacht hätten in Deutschland. Ja. Insofern kann man sagen, es ist ein historisches Muster, dass der herausgeforderte Hegemon auf einmal auf der Bremse steht und jede Menge Kontrollen erlässt und diese Kontrollen unmittelbare Auswirkungen auf seine eigenen Unternehmen hat, die das nicht so toll finden. Ja, das kann man, wenn man dann das sozusagen sich überlegt, was das heißt. Im Grunde genommen sind die amerikanischen Unternehmen oftmals, arbeiten im Grunde genommen gegen die Agenda der US-Regierung, weil sie das aus ihrer Sicht eine Beschränkung ihrer Geschäftstätigkeit sind und da einfach ihre Interessen verteidigen. Also wenn Nvidia jetzt wieder H20 Halbleiter in China verkaufen kann, nach einer ausgiebigen Lobbying-Kampagne von Nvidia zeigt das genau diesen Reibungspunkt. Nvidia will weiterhin global agieren und mag seine Kunden in China genauso gerne wie die Kunden anderswo und arbeitet in diesem Sinne so ein bisschen gegen diese Exportkontrollagenda der amerikanischen Regierung. Und das ist im Grunde genommen das neue Umfeld, in dem sich amerikanische Tech-Unternehmen in den USA bewegen. Ja, die Zeiten, wo die US-Regierung ein Interesse daran hatte, US-Technologien weltweit zu verbreiten, ja, also mit dem Internet verbreitet sich Demokratie, ja, diese ganze alte Idee von
Konvergenz
und Demokratie folgt dem Modem, ja, so Bill Clinton-Zitat, hat sich komplett geändert, ja. Und das ist in Washington ein völlig anderer Schnack gerade, den man erstmal verarbeiten muss als Unternehmen. Ja, für viele ist das ein Schock.
Wenn ich das richtig verstanden habe, du schreibst, dass rund 80% gewisse Produktionskapazitäten für einzelne Chipgrößen zurzeit in China oder in Taiwan konzentriert sind, wovon auch die gesamte Welt ziemlich stark abhängig ist oder im Falle eines Zusammenbruchs abhängig wäre. Wie geht man damit um? 80%, das ist schon eine erhebliche Größenordnung. Wie kann man das präventiv als Unternehmer abwehren, so ein Risiko, oder beherrschen? Mhm.
Kurze Antwort, gar nicht. Es gibt bestimmte Grenzen für Resilienzmanagement und für Mitigation. Und beim Thema Halbleiter sind wir aktuell tatsächlich in der Situation, dass sich die größte Konzentration von Halbleiter-Produktionskapazitäten, also sei es jetzt Memory oder Logic-Chips, sei es jetzt High-End oder Mature-Nodes, sich tatsächlich in den geopolitisch volatilsten Regionen befinden. Ja. Taiwan ist unersetzlich hinsichtlich Produktionskapazitäten, gerade im Bereich High-End Semiconductor. Die Produktionskapazitäten von Südkorea, Taiwan, China zusammengenommen im Bereich der Mature Nodes, also 28 bis 40 Nanometer und so, sind einfach so hoch, dass wenn es zu einer Krise im südchinesischen Meer beziehungsweise Taiwan kommt, wir keinerlei Möglichkeiten haben, einen Ausfall dieser Produktionskapazitäten irgendwie zu managen.
Zu kompensieren.
Da muss man,
sind das Chokepoints, oder? Sind das Chokepoints, oder habe ich das richtig verstanden?
Chokepoints ist ein Konzept, das im Grunde genommen Angebotskonzentration in der Lieferkette zu bestimmten Technologien beschreibt. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass wenn so eine Produktionskapazität so konzentriert ist in einem Land, dann ist das ein Choke Point, ja. Choke Point kann aber auch was anderes sein. Also es könnte auch ein Intellectual Property sozusagen sein. Ja, wenn ein Unternehmen alle IP zu einer Technologie besitzt, kann ich auch diese Intellectual Property als Choke Point nutzen, indem ich also Intellectual Property unterliegt Exportkontrollen genauso wie Güter, kann also auch nicht materielle Choke Points sozusagen nutzen. Aber ja, in dem Sinne ist diese Kapazitätskonzentration in einer Region ein Choke Point, den ich nutzen könnte. Wenn eine Krise ausbricht, dann ist es allerdings eher kein Choke Point Problem, ja, sondern es ist eher einfach ein Problem, dass die komplette Lieferkette, weiß ich nicht, wegen kinetischen Auseinandersetzungen und so weiter zerstört werden könnte. Die Schätzungen für ein Taiwan-Kriegsszenario sind im Grunde genommen ökonomisch 10 Trillionen Dollar, glaube ich, Schaden unmittelbar. Also wir würden über das Doppelte, den doppelten ökonomischen Schaden der gesamten Corona-Krise sprechen. Insofern, dafür gibt es nicht wirklich eine Mitigierung, und das sage ich auch immer Unternehmen. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir realistisch sein. Da wird nicht viel zu tun sein. Darauf kann man sich nicht betriebswirtschaftlich nicht wirklich vorbereiten.
Nur beten, ja.
Im Grunde genommen muss man irgendwann sagen, ist nicht mehr in unserer Hand, dann Mitigierung durchzuführen. Dann lässt sich unser Geschäftsmodell einfach nicht mehr retten. Und insofern, ja, und ich finde, das Risiko ist kein kleines, dass in Taiwan was passiert. Wir in Europa wissen, dass Großmachtkonflikte oft durch eher banale oder komische Anlässe passieren können. Also Kriege entstehen auch manchmal dadurch, dass irgendetwas passiert und die zwei Großmächte keinen produktiven Weg mehr haben, miteinander zu reden und Deeskalation zu managen. Und ich fürchte, dass wir von solchen Szenarien gar nicht so weit weg sind.
So eine Fabrik aus Taiwan irgendwo in den USA oder in Europa aufzubauen, das geht ja nicht nur um sehr viel Geld, weiß nicht, 25 Milliarden, sondern vor allem geht es auch um die Fachkräfte, die so etwas betreiben. Deswegen so ein, was ist, kann man sagen, Technologie-Insourcing geopolitisch ins Land zurückzuholen, das ist gar nicht so trivial.
Absolut. Das weiß auch jeder in der Szene, dass das extrem lange dauern würde, es ist extrem teuer ist, die ökonomische Validität nicht wirklich klar ist und vor allen Dingen das Thema Fachkräfte ein Riesenproblem ist. Also es erwähnt, die Kosten sind enorm für so ein Fab, State-of-the-Art-Fab, da zahlst du 15 Milliarden aufwärts. Und dann steht sozusagen das Gebäude und dann hast du noch keine Leute, die diese Maschinen betreiben. Und es gibt einfach da extremes Premium für Erfahrungswissen. Ja, diese Teams, die diese Fabs betreiben, sind hochspezialisiert, haben das über Jahrzehnte, dieses Wissen sich angeeignet, um diese Fabriken effizient zu machen. Und die kriegst du nicht irgendwie gebacken. Ja, so, die kannst du dir nicht einfach so wünschen. Und man muss auch ehrlich sein, diese Jobs sind jetzt nicht irgendwie Traumjobs. Also ein Fab am Laufen zu halten, das ist knallharte Arbeit, Nachtschicht, kein Tageslicht. Jetzt nicht Jobs, wo du irgendwie die Leute Schlange stehen und sagen, juhu, ich arbeite in einem Semiconductor-Fab. Das kann man in den USA sehr gut beobachten. Also die USA haben ja durch den CHIPS Act zahlreiche Unternehmen dafür gewonnen, in den USA zu investieren. Aber die Realität vor Ort ist eine schwierige, ja, weil du einfach siehst, so krass, so der Arbeitsrhythmus, die Disziplin, die in Taiwan selbstverständlich sind, ist halt irgendwie so ein anderer Schnack als was so viele normalerweise ansonsten gewohnt sind in Arizona oder wo die Dinger stehen. Und das führt zu interessanten interkulturellen Begegnungen zwischen südkoreanischen oder taiwanesischen Managern und den Amerikanern. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass KI Weltrennen auch zu so einem Politikum, strategischen Politikum geworden ist. Mhm. Wie schätzt du da die Mächte ein und Kräfteverteilung?
Ja, gute Frage. Also ich bin grundsätzlich so ein bisschen skeptisch, was den aktuellen Stand von KI angeht und wie die Diskussion geframed wird. Es gibt einen Investitionsdruck und vieles von dem, was gerade im Bereich Large Language Models so diskutiert wird, halte ich für so ein bisschen übertrieben.
Inwiefern?
Weil ich glaube, dass LLMs sind irgendwie interessant, aber es ist nicht so, dass LLMs alle Probleme lösen und als horizontale Technologie irgendwie in vielen Verticals, Industrie-Verticals, in Bereichen der Wirtschaft, Gesellschaft einfach so angewendet werden können. Ja, das ist
keine disruptive Technologie in dem Kontext nach.
Es ist keine Technologie, die ich einfach droppen kann und dann ändert es alles. Ja, ich brauche eine Implementierung, eine Verfeinerung, Vertikalität, um LLMs wirklich produktiv nutzbar zu machen. Ich kann keine LLM nicht einfach in einer Rechtsanwaltskanzlei droppen und dann die Erwartung haben, dass mir dadurch irgendwie Recherche und was auch immer komplett abgenommen wird, wenn diese LLMs nicht mit erheblichem Aufwand angepasst werden, um wirklich gut zu werden. Ja? Und im Moment sind sie nicht wirklich gut in dem, was sie tun. Insofern ist das interessante und wichtige Technologien, ja, aber ich glaube, wir unterschätzen so ein bisschen die Bedeutung von Domänenwissen, das notwendig ist, um solche Tools wirklich produktiv zu machen. Geopolitisch ist es aber tatsächlich so, dass das Thema AI zu einem Kristallisationspunkt geworden ist. Viele Benchmarken, technologische Fähigkeiten von Ländern am Status von KI. Die Leistungsfähigkeit von KI wird gebenchmarkt mit der Größe der Rechenzentren, die gerade irgendwie, der Gigafactories, die gerade gedroppt werden. Es ist so, hat so ein bisschen was wie Jungs prahlen im Sandkasten, irgendwie mit ihren,
Autos,
PS-Angaben oder so. Das hat so ein bisschen was Reduktionistisches, würde ich jetzt mal sagen.
Ich wollte es sofort zensieren. Ja.
Ich finde es insgesamt so ein bisschen underwhelming, wie wir KI diskutieren. Aber ja, es ist so, wir sehen eine Geopolitisierung von KI und wir sehen interessante Muster. In Washington wird vor allen Dingen die Frage gestellt, wer darf Zugriff auf unsere KI haben? KI wird als Dual-Use betrachtet, also als eine Technologie, die sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich eine dominante Rolle spielen wird. Die nächsten großen Militärplattformen werden alle KI Front and Center haben. Ja, also das ist wichtig. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wer darf dann Zugriff haben? Insofern hast du also gerade die Frage des Alignments zwischen Zugang zu KI-Technologien und geopolitischer Verbundenheit. Ja? Wenn du Zugang zu amerikanischer KI haben willst, dann musst du ein geopolitischer Verbündeter sein. Und dann musst du bestimmte Dinge tun, um dich von China abzugrenzen. Und das haben wir in den letzten Monaten in der Praxis gesehen. Also ein Beispiel war ein Rechenzentrum, was unter anderem mit Microsoft in Kenia gebaut werden sollte. Und bei den Verhandlungen saß offensichtlich die amerikanische Regierung mit am Tisch. Die hat gesagt, ihr könnt das haben, ja, also Zugang zu hochperformanter KI über die Cloud, aber dann reißt ihr eure Huawei-Komponenten aus euren Telco-Netzwerken raus. Also wenn ihr Microsoft AI haben wollt, dann ist auch klar, dass ihr nicht mehr Huawei haben werdet. Und das ist natürlich ein interessanter Mechanismus, ja, weil du dann im Grunde genommen sagst, die ganze KI-Debatte ist auch irgendwie so zu einem Gretchenfrage geworden. Ja? Mhm. Bist du für oder gegen uns? Und führt zu so einer Einteilung der Welt aus Sicht der USA in zuverlässig, nicht ganz so zuverlässig und Feind. Und das hat unter anderem in Polen und der Schweiz schon zu einigem Ärger gesorgt. Also es gab unter Biden eine AI Diffusion Rule, die ist mittlerweile wieder zurückgenommen worden durch Trump, aber trotzdem wichtig als Mechanismus, weil die USA da die Welt in drei Kategorien eingeteilt haben. Ja? Also Frage war, wer darf Zugang zur Cloud haben, unter welchen Bedingungen? Da gab es drei Kategorien. So, eins war unproblematisch, zwei war irgendwie so, nee, und drei war auf keinen Fall. Und jede Menge europäische Länder fanden sich nicht in Kategorie 1, sondern 2 wieder. Ja, also mit Vorbehalt, wo dann zusätzliche Auflagen und so weiter kamen. Unter anderem Polen, Schweiz und so weiter und so fort. Und
Schweiz auch.
Ja, ich kenne jetzt nicht, weiß jetzt nicht genau warum. Normalerweise das Hauptargument ist, dass dann zu viele chinesische, was auch immer, Firmen über die Schweiz Zugang zu solchen Clustern bekommen würden. Weiß ich aber keine Details, was zu dieser Bewertung geführt hat. Aber der Mechanismus ist natürlich interessant, ja. Also geopolitische Zuverlässigkeit wird im Grunde genommen als Indikator oder als Filter genommen, um Zugang zu KI zu determinieren. Und das ist die neue geopolitische KI-Welt, in die wir uns reinbewegen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und das Thema der eigenen Cloud-Infrastruktur, wenn man die Schwarzgruppe anschaut, ich habe ja auf Cloud-Geschäft als eine relevante Ertragssäule definiert. Mhm. Wie passt das in dieses Bild? Oder ist man da technologisch so an die amerikanische Technologie angewiesen, dass man trotzdem von denen stark abhängig ist, auch wenn es jetzt hier gehostet wird? Mhm.
Ja, also die europäische Alternativen zu amerikanischen Hyperscalern im Bereich Plattform oder Infrastructure as a Service und so weiter sind ja erstmal nichts Verkehrtes. Also Wettbewerb finden wir alle gut. Wir haben im Moment im Bereich Cloud ein Trend zur, sagen wir so, sehr dominante Player mit AWS, Google, weiß nicht, Oracle, Microsoft und so mit dazu. Da mehr Wettbewerb zu haben, warum nicht? Ja, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Müssen aber auch realistisch sein, was die, also ich gucke jetzt aus der Perspektive geopolitischer Resilienz auf diese Infrastrukturen. Ein europäisches Angebot, Konkurrenzangebot zu einer Hyperscaler Cloud ist natürlich jetzt erstmal nichts fundamental anderes als die Hyperscaler Cloud von amerikanischen großen Anbietern, was die Technologie angeht. Auch in einem europäischen Rechenzentrum stehen x86 Server, die von amerikanischen Unternehmen produziert werden oder designt werden und in Taiwan oder Südkorea oder China produziert werden mit Zulieferteilen aus all den anderen Ländern. Etc. pp. Also auch europäische Clouds sind im Grunde genommen
nur standorttechnisch relevant, aber inhaltlich weltweit in gesourced.
Exakt, ja. Exakt. Also wo sieht dann sozusagen der konkrete Unterschied, ja, zwischen diesen europäischen Angeboten und den deutschen? Im Grunde genommen ist es die Frage des Hauptquartiers des Unternehmens. Und dann gibt es dann ein paar spezifische Risiken, die man dann anhand dieses Hauptquartiers diskutieren kann. Die Marketing-Experten der deutschen Cloud-Anbieter oder europäischen Cloud-Anbieter verweisen dann natürlich immer auf das Thema Überwachung oder Datenabfluss über Anordnungen, die von der amerikanischen Regierung an amerikanische Unternehmen gestellt werden könnten, dass dann europäische Daten nicht sicher werden und so weiter und so fort. Das ist im Grunde genommen das Risikoszenario, was genutzt wird, aus meiner Sicht mit viel Übertreibung und mit, ja, fast schon unredlich, aber um halt eben den Marketing-Pitch für diese europäischen und deutschen Clouds zu machen. Ich habe nichts gegen diese Clouds, ja. Ich finde, man muss so ein bisschen auch ehrlich bleiben, was die Risikolage angeht und was da so getextet wird, halte ich zum Teil für bizarr aus einer Risikomanagement-Sicht. Und wo es bei mir dann aufhört, ist sozusagen, wenn dann diese Argumentation genutzt wird, um Markteintrittsbarrieren zu fordern, um Buy-European-Klauseln einzufordern, dann würde ich sagen, ihr übertreibt es hier gerade. Und vor allen Dingen kann es nicht sein, dass wir europäischen Anwendern, also Cloud-Anwendern, vorschreiben wollen, was sie für eine Cloud-Infrastruktur nutzen, wenn eine amerikanische Cloud die hochperformanteste ist und ich für meine Wettbewerbsfähigkeit als Automotive oder als Retailer, was auch immer für Unternehmen, die beste Cloud brauche, dann das Letzte, was ich will, ist, dass mir die Politik erzählt, nee, du darfst aber nicht, weil du musst jetzt eine deutsche Cloud nutzen, die schlechter ist als die amerikanische. Das kann nicht sein, dass wir also unsere anwendende Industrie unter den Bus werfen, um Protektionismus von deutschen Cloud-Anbietern zu fördern.
Vielleicht die letzte Technologie, die so ein bisschen auf der Agenda steht, Quantencomputing. Wie siehst du das, die Entwicklung dort?
Puh, also ich bin jetzt kein Quantenexperte. Ist so eine der Technologien, die auf dem Radar der Geopolitik ist. Ja, Quantencomputing ist gelistet als wichtige Technologie, wo man Exportkontrollen auch anwenden wird. Okay. Das ist das eine. Also ist völlig klar, dass das hochgeopolitisch sein wird. Auch die Frage des Zugangs zu Quantencomputing Fähigkeiten, also wird ja wahrscheinlich Know-how. Auch eine Art Delivery Model über die Cloud sein, dass ich sagen kann, ich kann mir bestimmte Workloads kann ich an eine Cloud geben, die dann über Quantencomputing Fähigkeiten verfügt und ich nutze das sozusagen dann aus der Ferne. Ähnlich wie diese ganzen AI Rechenzentren funktionieren. Wenn das in diese Richtung geht, dann werden wir die gleiche Logik, die ich eben mit dem AI Diffusion Rule beschrieben habe, werden wir auch beim Thema Quanten sehen. So, das ist das eine. Da gibt es noch eine ganz andere Debatte zum Thema Quanten. Das ist natürlich die Frage, was macht Quantencomputing, was machen Quantentechnologien mit unseren existierenden Verschlüsselungs- und Sicherheitskonzepten. Und geopolitisch natürlich vor allen Dingen sensibel wäre dann die Situation, wo eine Seite Fähigkeiten hat, die andere Seite nicht hat. Also eine Asymmetrie entsteht, womöglich eine Periode existiert, in der asymmetrische Fähigkeiten existieren, ohne dass es der anderen Seite vielleicht bekannt ist. Also ich frage...
Cybersecurity im klassischen Sinne, dass du einfach auf alles zugreifen kannst.
Genau, weil das, genau. Okay. Und dann die Frage...
Habe ich gar nicht daran gedacht, aber für NSA wäre das ein cooler Schlüssel zu der Welt, ja?
Ja, oder für jeden anderen Nachrichtendienst. Das Ding ist halt, wenn ich NSA wäre und Quanten, also ich hätte sozusagen den Schlüssel gefunden, dann würde ich ja erstmal meine Klappe halten und es nicht allen erzählen.
Wir würden es nicht wissen, das ist eindeutig.
Ja. Genau. Und das ist sozusagen die Situation, die man, die natürlich jetzt in der, sagen wir so, in der Geopolitik-Szene diskutiert wird, weil das natürlich, wenn wir jetzt über Krisenszenarien sprechen, natürlich eine neue Unwägbarkeit wäre. Also haben wir wirklich noch Waffengleichheit im Bereich Cybersecurity oder gibt es tatsächlich eine Asymmetrie, die gar nicht bekannt ist oder klar ist, dass wir natürlich im Falle von einer Eskalation ein Faktor, der eigentlich alles verändern könnte. Ja, das ist das Interessante, weil wir gerade an so einem Kipppunkt sind, wo eine neue Technologie eventuell ganz neue Machtfragen tatsächlich aufwirft.
Du hast jetzt sehr, sehr häufig den Begriff Szenarien verwendet. Ich fand das eine coole Aussage von dir, dass Szenarienarbeit trainiert den strategischen Muskel des Unternehmens. Ja. Mhm. Wir machen ja auch in unserer Praxis ja Transformation, Turnaround Management sehr viel mit Szenarien. Wie ist deine Einschätzung dazu? Wie macht man das richtig? Wie führt man richtige Szenarienarbeit durch? Und vielleicht gehen wir noch kurz auf Präventionsparadoxen ein. Ich weiß, kennst du den? Das wäre auch spannend. Aber wir fangen mit der Szenarienarbeit an.
Ja. Also Szenarien ist so ein bisschen so eine zweischneidig. Ich glaube, viele Unternehmen haben Szenarien mal gemacht und waren danach so ein bisschen frustriert, ja, weil das war dann irgendwie interessant und cool irgendwie und so, okay, aber es fehlt dann die Übersetzung in die Unternehmenspraxis. So, also wie mache ich Szenarien tatsächlich, wie baue ich die so auf, dass Unternehmen danach damit produktiv weiterarbeiten können? Das ist immer so die Schwäche. Der Knackpunkt. Deswegen sind wir, was Szenarien angeht, in der Arbeit bei Synalytics sehr pragmatisch. Also uns interessiert gar nicht so sehr die Methodik, wie man Szenarien baut. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Szenarien zu bauen. Ne? Also die ganze Theorie von Szenarienarbeit ist für Kunden extrem langweilig. Also wenn du zu einem Fotografen gehst und der Fotograf erzählt dir 2 Stunden lang was über seine Kameras und du willst aber eigentlich nur ein Foto haben, ist jetzt nicht so mega spannend. Ja? Insofern sagen wir, pass auf, von uns kriegst du das Foto, die Kameras und so, das ist alles in Ordnung, muss dich aber nicht interessieren. So, ja? Und wenn wir dann in Szenarien arbeiten, ist es bei uns eigentlich wir relativ schnell auf der Ebene der, was wir Risikofälle nennen. Ja? Also um diesen geopolitischen Muskel zu stimulieren, ist es oft sinnvoll, so sehr spezifische Fragen zu stellen, die auf Szenarien basieren. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Der Risikofall wäre, um Taiwan rum gibt es einen Unfall, zwei Militärschiffe, eins USA, eins China, stoßen zusammen. Keine Absicht, trotzdem passiert. Wesentlich nicht, Schwerverletzte, unangenehm, beide Präsidenten machen einen auf dicke Hose und können nicht irgendwie wirklich zurückstecken. Das Ganze eskaliert irgendwie so ein bisschen, führt zu 6 Monaten Quarantäne rund um Taiwan. Also kein Schiffsverkehr und kein Luftfracht geht raus, außer jetzt Lebensmittelversorgung Taiwan, aber ist erstmal dicht so. Also aus Taiwan geht nichts mehr raus und nichts mehr hin. 6 Monate lang hält es an. Supply Chain, erzähl mir, was das mit unserem Unternehmen macht. Das ist die konkrete Frage. Ich will einfach nur wissen, was passiert, wenn wir 6 Monate nichts aus Taiwan bekommen. Ich kann eine ähnliche Frage an meinen CFO stellen und sagen, pass auf, China, Abkopplung von SWIFT, was auch immer, Bankenverkehr, China, findet nicht mehr statt. Was macht das mit unserem Cashflow? Ja, erklär es mir einfach. Ich will wissen, wie wir dann mit Geld Cashflow umgehen, mit unseren Suppliern und so weiter und so fort. Bitte einfach kurz erklären, was macht es damit? Und so kann ich eigentlich für jeden Unternehmensteil so eine kleine Frage stellen, die wo eine Menge hintersteht, was Szenarioarbeit angeht, ja, also die kommen nicht von ungefähr, diese Fragen, also das ist schon so, ne? Aber die Arbeit findet im Background statt. Das, was ich von den Kollegen dann wissen will, sind sehr, sehr konkrete Sachen. Und jetzt kann man sagen, so, naja, so, wenn das jetzt gar nicht stattfindet und so weiter, würde ich immer sagen, darum geht's nicht. Also ob es nun 3 Monate oder 6 Monate Quarantäne sind oder was auch immer, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass du lernst, in diesen Risikokategorien zu denken und diesen Muskel halt einfach aufbaust und ganz banal zum Beispiel die Kollegen kennenlernst innerhalb des Unternehmens, die du brauchst, um solche Fragen zu beantworten. Also dann, ja, das sind neue Netzwerke, die in Unternehmen entstehen durch die Beschäftigung mit solchen Fragen. Und idealerweise fügt man dann nach dieser Risikoarbeit dann auch eine Governance-Struktur ins Unternehmen ein, in der ich mich bewege und in der ich systematisch solche Szenarioanalysen wiederhole und mich um die einzelnen Probleme, die identifiziert worden sind, als Ergebnis der Szenarioarbeit, dann weiter produktiv bearbeite. Und eine Möglichkeit ist die Überführung in ein Enterprise Risk Management System. Also wenn ich ein großes Unternehmen bin, werde ich das ja eh haben. Und werde dann einfach das Thema Geopolitik systematisch in mein ERM zu übertragen und damit eine Verantwortlichkeit schaffe, eine Kadenz von Monitoring, Reporting, Advisory Board Berichte, all das, was kommt mit einem Management Cycle, den ich dann nutzen kann, um Geopolitik im Unternehmen zu verankern.
Ich habe hier nochmal ein Präventionsparadoxon angesprochen. Das ist auch für euch vermutlich in der Akquise das schwierigste Thema, weil man eigentlich etwas verkauft, was im besten Fall nie die Wirkung entfaltet, weil du hast ja das präventiv gehandhabt und im guten Fall spürt man kein Ergebnis. Ja, das merkt man ja bei allen diesen präventiven Themen, weil wenn du richtig gut bist, wird nie so ein Fall zu einem Schaden führen. Wie kommunizierst du und wie begeisterst du die Menschen für die Prävention?
Ja, gute Frage. Ich glaube, die Schwierigkeit werden wir ja alle aus der Praxis kennen. Ne? Also ich denke, du liest jeden Tag was über Geopolitik in der Zeitung. Ja, jeder, der irgendwie Tageszeitung liest, Economy liest und so weiter und so fort, wird ständig mit dem Thema Geopolitik und was hat das mit Unternehmen zu tun, konfrontiert. Also zumindest ist mal eine öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf und es ist schwer, das zu ignorieren. So, das hilft erstmal. Und dennoch ist es notwendig, in der Konversation mit Unternehmen, mit Managern, das Problem zu verkaufen. Ja, also wenn ich uns jetzt, sagen wir so, als Berater mit Staubsaugerverkäufern vergleiche, ich kann den Staubsauger erst dann verkaufen, wenn ich vorher den Staub ausgekippt habe und einmal zeige, wie es funktioniert. Ja. Insofern muss ich das Problem erst immer mitverkaufen, bevor ich die Lösung verkaufen kann. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber
gibt und das ist ein virtueller, das ist immer ein virtueller Staub, das ist ja das Problem. Ja, das ist, das ist ja ein vorweggenommenes potenzielles Risiko, das man verkauft. Das, wir beobachten das in unserer Praxis, dass wir auch so eine Transformation möglichst früh einleiten sollten, wo das Problem noch nie groß ist oder noch gar nicht existent, aber wie ein graues Nashorn absehbar kommt. Ja.
Genau.
Und das, ich habe das nur einfach in unserer Praxis festgestellt. Wir betreuen zurzeit einen Automobilzulieferer. Er weiß, dass er im Jahr 2030 ein Problem bekommt, aber das ist ein weitsichtiger Unternehmer, der wirklich das sehr klar vor Augen hat, dass er jetzt handeln muss, um dann nicht im Kofferraum zu fahren, so, weil er jetzt im Driver-Sit ist. Und du sagst ja auch, Geopolitik ist die Chefsache. Das kann nicht irgendwo outgesourced werden an eine Compliance-Abteilung. Ja. Aber wie ist deine Erfahrung in der Praxis? Schaffst du das?
Ja, ähnlich schwierig. Also es gibt ein paar Faktoren, die es vereinfachen und ein paar, die es schwieriger machen. Vereinfacht, interessanterweise hat diese ganze Sache die Corona-Pandemie. Also das Bewusstsein, dass wir hyperkomplexe Supply Chains haben und eigentlich keine Ahnung haben, wie die aufgebaut sind und laufen, das war eine unmittelbare Erfahrung, die jeder gemacht hat. So. Also insofern, da will ich erstmal sagen, ja, das hilft schon mal, einfach um die Dramatik auch der Situation zu verdeutlichen. Das Chaos, was wir ja gerade in der Politik sehen, also Trump macht Montag das und Mittwoch das, dieses Chaos, was da herrscht, hilft irgendwie auch, weil einfach Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Ja? Also der Chef muss halt irgendwie auch mal seinem Aufsichtsrat erklären können, also was machen wir eigentlich, um das Thema Zölle in den Griff zu bekommen. Also das Ganze hat operative Relevanz. Es ist nicht mehr nur irgendwie abstrakt in der Zukunft, sondern es passiert heute. Ja, auch das hilft bei der Diskussion. Und dann gibt es ein paar Sachen, die die Diskussion halt schwierig machen. Ja? Also sag mal, die größte Herausforderung, die ich sehe, ist die Annahme, dass das schon wieder vorbeigeht. Ja, also, dass die Krise temporär ist, dass wir, okay, jetzt ist der Trump Präsident, in 3 Jahren nicht mehr und dann geht es wieder zurück zum Normal. Und dann können wir wieder so
Überwinterungsmodus nennst du das, ja, dass man...
Genau, man legt sich dann hin und sagt so, okay, dann machen wir jetzt Winterschlaf oder so und halten das aus, machen danach weiter. Aber dann investiere ich nicht in neue Fähigkeiten, dann investiere ich nicht in ein neues Produktportfolio, dann investiere ich nicht in geopolitische Resilienz, sondern investiere ich erstmal nur in Überwintern. Und das ist ein Risiko, das ist eine Gefahr, die sich gerade in Deutschland sehr weit verbreitet. Ja, wir mögen einfach die Welt von 2006. Ja, das ist aus meiner Sicht so Peak Deutschland, ja, so mehr Sommermärchenwagen. Das ist eigentlich unser normatives Normal und da wollen wir auch wieder hin und das wollen auch Unternehmen, ja, das war einfach die beste aller Welten und sich davon zu verabschieden und zu akzeptieren, dass es nicht mehr ist, wir werden nie mehr im Jahr 2006 leben, ja, vergiss es, dein Unternehmen wird nie mehr so einfach globale Geschäfte machen wie 2006, vergiss es, du wirst nie mehr so einfach Sachen in China loswerden wie in der Vergangenheit, ja, wird nicht wiederkommen, also akzeptiere es und richte dich darauf ein. Und dieser Bruch mit dem normativen Normal, was wir in Deutschland so verinnerlicht haben, das ist aus meiner Sicht die größte Hürde, um produktiv mit dem Thema umzugehen.
Ich fand bei dir sehr viele Zitate sehr, sehr gut, deswegen zitiere ich immer wieder. Und du hast auch hier was Cooles geschrieben. Gute geopolitische Führung erkennt nicht die Zukunft, sie erkennt das Driften der Gegenwart. Ja. Genuss, ja. Ich fand es sehr, sehr gut. Und ja. In diesem Kontext sagst du auch, es geht eigentlich nicht um Besserwisser, es geht um Besserwahrnehmer. Und dass man einfach auch die Sensibilität für die Themen hat, aber nicht nur dann zuschaut, sondern auch proaktiv handelt. Und du hast 10 Managementregeln aufgestellt für geopolitisch resiliente Unternehmen. Was wäre aus deiner Perspektive die wichtigste Regel oder Top 3? Weil die Leute, die sich jetzt damit auseinandersetzen, sollen dein Buch kaufen, was sehr empfehlenswert ist. Aber jetzt vielleicht als ein bisschen pitchmäßig, welche drei Regeln wären die wichtigsten?
Ja, also die erste haben wir gerade, glaube ich, diskutiert. Ja, also
Chefsache.
Kritisch reflektiere deinen mentalen Rahmen, in dem du Geopolitik wahrnimmst, und reflektiere, gehe ich implizit davon an, dass alles wieder irgendwann normal wird. Das ist ein Problem. Also da muss man, da würde ich sagen, die erste Regel ist, glaube nicht an die Rückkehr zu einem Normal. Wir leben in einer anderen Welt und die alte wird nicht zurückkommen. Das ist aus meiner Sicht die mit Abstand wichtigste Regel. Eine zweite wichtige Regel ist, müssen akzeptieren, dass wir als Unternehmen in den letzten Jahren Strukturen aufgebaut haben, die für einen bestimmten geopolitischen Kontext optimiert waren. Und das war das der unipolare Moment. Eine geopolitisch friktionslose Welt. Unsere Unternehmen sind dafür optimiert worden und die waren dafür super. Ist aber, als ob ich jetzt einen Rennwagen auf einen Feldweg schicke, da ist der dann nicht mehr so super. Und ich habe mehr Friktion und der wird nicht mehr so schnell fahren. Ich muss also mir dann schon irgendwie überlegen, was ich mit meinem Sportwagen so mache, damit der auch in diesen neuen Umwelten funktioniert. Insofern denke über diese neue Welt nicht in einzelnen kleinen, sagen wir so, Fixes für deine Lieferkette oder so, sondern denk drüber nach, wie sich im Grunde genommen dein komplettes Unternehmen anpassen muss, um in dieser neuen Welt überleben zu können. Ja, wir nennen das, also es gibt so dieses Konzept der Enterprise-Level Business Capabilities, da kann man so Unternehmen abstrakt beschreiben, was die für Fähigkeiten haben, und dann kann man eigentlich ganz gut mappen, ja, also hier sind die geopolitischen Herausforderungen, was macht das mit meinen Business Capabilities, und dann kann ich drüber nachdenken, wie sich mein Unternehmen anpassen muss und verändern muss, ja, das ist das Zweite, also Unternehmen, die heute, die überlebt, in den letzten 30 Jahren überlebt haben, werden nicht notwendigerweise die sein, die in den nächsten 30 Jahren überleben, weil sie, wer sich nicht in den strukturell anpasst und sein Geschäftsmodell anpasst, guckt eventuell in die Röhre. Und das Dritte ist, man kann unendlich über Geopolitik reden, ja, und Unternehmen. Je länger ich drüber nachdenke, eigentlich komme ich am Ende bei zwei ganz banalen Fragen an, die zentral sind für so Unternehmen, ja. Also aus meiner Sicht die geopolitische Essenz von Ed Janse. Ich muss zwei Fragen beantworten. Erstens, wer will ich in China sein in Zukunft als Unternehmen? Das ist eigentlich die zentrale geopolitische Frage. Wenn ich sage, China war nie so wichtig oder ist mir zu kompliziert nach all den geopolitischen Analysen und Risiken und so, die ich durchgeführt habe und habe mir den sich spaltenden IT-Stack angeguckt und so, ich ziehe den Stecker, fein, ja. Sehr klar, dann habe ich ein anderes Risikoportfolio zu managen, als wenn ich sage, boah, China ist so wichtig, ich muss in China sein. Völlig andere Diskussion. Ja? Und das ist die strategischste Frage, die ich im Moment im Unternehmen stellen kann. Ja? Wer werden wir in Zukunft in China sein? Alles andere ist im Grunde genommen Fußnote. Und wenn ich diese Frage beantwortet habe und ich sage, ich bleibe in China, dann muss ich mir die Frage stellen, wie organisiere ich das? Wie organisiere ich die Risiken, organisiere ich mich als Unternehmen, um die Risiken zu managen, die mit meinem Verbleib in China zusammenhängen? Wie baue ich meine Supply Chain um? Muss ich wahrscheinlich aufspalten, eine blaue und eine rote? Wie baue ich meine Legal Structure in China um? Wahrscheinlich muss ich in Partnerschaften gehen. Wie sieht meine R&D-Strategie aus? Wie sieht meine IT-Infrastruktur-Strategie aus? Ja, ich werde in China eine eigene IT-Infrastruktur aufbauen müssen. Etc., etc., etc. Und das ergibt sich dann daraus. Das sind die zwei entscheidenden Fragen. Alles andere, finde ich, im Grunde genommen ist gut handhabbar. Aber wenn ich diese Kernfrage nicht beantworten kann, habe ich in den nächsten 20 Jahren keine valide Unternehmensstrategie.
Vielleicht eine andere spannende Frage. Stell dir vor, es gäbe in der Welt so ein Hall of Fame für die besten Wirtschaftsbücher der Welt. Und du hättest da einen Platz bekommen. Du dürftest aber nur einen Satz oder eine Botschaft aus deinem Buch dort aufschreiben. Was wäre es?
Uff. Also erstmal, wenn das
gute denk drüber nach.
Denk das drüber wären nach. Gute Nachrichten mit der Hall of Fame. Ich glaube nicht, dass wir da landen. Ein Satz. Wenn ich jetzt mein Buch auswendig kennen würde, dann.
Du kannst sie einfach als Botschaft, es muss nicht ein Satz aus dem Buch sein, einfach nur die Botschaft des Buches, die du gerne platzieren möchten würdest. Mhm. Die Quintessenz des gesamten Buches in einem Satz. Mhm.
Müssen wahrscheinlich die generelle Rolle von Unternehmen in der Geopolitik nochmal aufgreifen. Also da gibt es ja viele Missverständnisse. Die einen sagen, Unternehmen sind die eigentlichen Herrscher der Welt. Ja, also das ist eher so der linke Diskurs, ja, also Militärunternehmen oder Palantir oder so, die beherrschen die Welt und alle anderen sind Staaten sind nur noch Marionetten von Großkapitalisten und so weiter. Finde ich empirisch einfach, also gaga, ja, also da gibt es keinerlei Anhaltspunkte dazu. Auf der anderen Seite zu sagen, Staaten sind am Ende die einzigen, die zählen in der internationalen Politik, weil sie das Gewaltmonopol haben und wenn die Panzer erstmal rollen, spielt auch kein Unternehmen mehr eine Rolle, halte ich ebenfalls für eine einfach offensichtlich falsches Framing. Also welche Rolle spielen dann Unternehmen in der Geopolitik. Wir sehen Unternehmen in dieser Welt als Machtakteure, aber in ihrer eigenen Logik. Und das sieht man, wie gesagt, in der Auseinandersetzung zwischen amerikanischen Unternehmen und ihrer eigenen Regierung. Ja? Das ist ein Spannungsverhältnis, was sich auftut. Und dieses Spannungsverhältnis ist das erste Mal wieder relevant seit Ende des Kalten Krieges. Und das zu verstehen, scheint offensichtlich, ist intellektuell irgendwie schwierig. Wenn ich als Europäer auf die geopolitische Lage schaue, würde ich wahrscheinlich sagen, ehrlich gesagt, die geopolitische Agenda von Microsoft oder die geopolitische Agenda von AWS oder von Google ist ziemlich ähnlich wie meine. Also wir glauben nach wie vor, dass Freihandel eine gute Idee ist. Wir glauben nach wie vor, dass wir geopolitische Risiken gemeinsam managen sollten und ein Krieg in Taiwan eine blöde Idee ist. Und wir glauben auch nicht an Protektionismus. Also eigentlich sind wir ziemlich aligned mit amerikanischen Unternehmen. Wahrscheinlich mehr aligned, als amerikanische Unternehmen gerade mit ihrem eigenen Präsidenten sind. Also wie denke ich produktiv sozusagen über die Autonomie nach, die Unternehmen im gewissen Rahmen in dieser neuen Welt haben. Und lehne so und überwinde so dieses Framing, die USA, da ist China, da ist Europa und beschreibe im Grunde genommen so diese homogenen Akteure, die in der Realität gar nicht existieren. Ich muss auch chinesische Unternehmen als eigenen Faktor wahrnehmen. Ja, Baidu macht nicht das, was Präsident Xi will. Baidu macht das, was Baidu für sich am besten hält. So. Auch da gibt es ein Spannungsverhältnis und auch das muss man wahrnehmen. Und wir machen es uns da oft so ein bisschen zu einfach in dieser schematischen Denke, wie wir über Unternehmen und Staaten nachdenken. Und das ist, glaube ich, das steht noch an, dass wir da irgendwie schlauer werden. Da gibt es noch keine guten, ich denke mal so diese Vergleiche, Google hat mehr Umsatz als, oder mehr Marktkapitalisierung als Swaziland Bruttosozialprodukt hat, denke ich mir so. Es ist wirklich Äpfel und Birnen verglichen. Also es bringt analytisch nichts in diesen.
Oder
in diesen
Äpfel Faktoren. Mit Pflaumen. Ne?
Das ja, ist so. also es bringt mich überhaupt nicht weiter, in irgendeiner Art und Weise schlauer über Geopolitik nachzudenken. Das zeigt so ein bisschen, wie intellektuell underwhelming diese Debatte ist. Und nicht, dass ich jetzt da die größten, schlauesten Antworten hätte, aber ich glaube, das ist so der Bereich, wo wir noch mehr Bücher brauchen.
Ansgar, vielleicht zum Abschluss jedes Interviews stellen wir jedem Gast drei Fragen. Die würde ich gerne auch dir stellen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben extrem stark beeinflusst hat?
Auf jeden Fall. Wo fange ich an? Ein Buch, was mich tatsächlich sehr stark beeinflusst hat, ist The Coming Anarchy von Robert Kaplan, 1993. Robert Kaplan, ein ganz interessanter Charakter, ein politischer Denker, Schriftsteller, Reiseschriftsteller, Essayist, schreibt 1993, glaube ich, 1992, Ich habe mehrere Aufsätze im Atlantic und so weiter, in der er eine chaotische Welt beschreibt, die nichts mit dem schönen Blick auf, juhu, wir werden alles westliche Demokratien zu tun hat. Also eine extrem pessimistische Sicht auf die Coming Anarchy. Und steht damit absolut im Kontrast zu der End of History Debatte, dieser Whig History, die damals wieder so in en vogue war. Hat mich damals sehr beeinflusst und seitdem irgendwie, sagen wir so, bin ich diesem realistischen Weltbild irgendwie näher als vielen anderen. Und ist einfach ein großartiger Schriftsteller. Also seine so Eastward to Tartary und seine Reiseberichte in Griechenland und so ist einfach wunderbar geschrieben. Ein paar Bücher von ihm lately sind irgendwie eher nicht so gelungen, aber gut. Trotzdem einer meiner Helden. Ein zweites Buch, was mich eigentlich in die IT gebracht hat, ist Tom Friedman, The World is Flat. Ist so ein bisschen Kontrastprogramm, weil er genau so ein jemand ist, der diese ganze Agenda, Demokratie vor Technologie und so weiter, diesen krassen Technologieoptimismus so mitgemacht hat. War für mich aber damals nur so, ich hatte damals eher so Politikwissenschaft und Geschichte studiert, habe ich das Buch gelesen und gedacht so, um die Welt zu verstehen, muss ich einfach Technologie verstehen, ja. Und ich hatte einfach nicht genug Ahnung von IT. Das ist mir da klar geworden. Und das hat für mich so das erste Mal die Verbindung hergestellt zwischen internationale Politik und Geopolitik werden in Zukunft auch eine IT-Frage sein oder umgekehrt. Das war für mich so der erste Connex. Und das waren lange unverbundene Welten. Ja? Also da hattest niemanden in der International Relations Community, der sich irgendwie wirklich mit IT und IT-Stacks und Serverarchitekturen oder sowas auseinandergesetzt hat. So Raketenzellen, ja, aber ansonsten spielt Technologie eigentlich in den internationalen Beziehungen keine Rolle. Auf der anderen Seite hattest du so eine Silicon Valley Community, die Tech-Bros, die aber halt eigentlich null Interesse an internationalen Beziehungen haben. Ja? Die einfach sagen, Staaten generell finden wir schon mal boring und internationale Politik erst recht. So. Und das waren zwei Bubbles, die nichts miteinander zu tun hatten. Ne? Und das war immer so ein bisschen schwierig, da Gesprächspartner zu finden, die Bock auf beide Themen hatten. Das ist mittlerweile anders. Ja? Also mittlerweile ist, glaube ich, angekommen, dass IT, Tech und Geopolitik zusammengehören. Sie schienen halt getrennt, als wir im unipolaren Moment gelebt haben. Und jetzt sehen wir, dass sie eigentlich zusammengehören. Insofern, ja, das sind vielleicht die zwei Bücher, die mich, was das angeht, am meisten geprägt haben.
Die zweite Frage ist, wenn du deinem 20-jährigen Ansgar eine SMS schicken könntest mit einem Ratschlag, was wäre es?
Kaufe Nvidia-Aktien möglichst früh, keine Ahnung. Das wäre jetzt ein sehr taktischer Hinweis, ne? Gute Ratschläge geben ist immer so eine Sache, ne? Will man die wirklich hören?
Was hättest du gerne gehört und dann verinnerlicht? Im Rahmen der Prävention fürs Leben.
Ne? Ja. eigentlich. Ich denke mir so, gute Ratschläge sind eigentlich langweilig. Lass die Leute mal lieber Fehler machen, dann lernt man eher draus. Aus Ratschlägen lernt man nicht so richtig. Ne? Ich finde es immer so ein Unterschied zwischen, ich habe es gehört und irgendwie verstanden, versus ich habe es erlebt und wirklich begriffen. Das macht einfach einen Unterschied. Insofern glaube ich, so wirkliches Wissen, was man auch dann produktiv oder Erkenntnisse, die man auch produktiv dann anwenden kann und weiternimmt und weiterentwickelt. Das sind alles Erkenntnisse, die auf eigenen Erfahrungen beruhen und nicht auf Ratschlägen von anderen. Insofern hätte ich jetzt da, weiß ich nicht, was ich da sagen würde, außer Aktien kaufen von Nvidia.
Erlebe einfach und ja, mache also, deine eigenen Fehler, ja.
Ja, also ich sag mal, ist immer so die Frage, ne? Was soll man studieren und muss man irgendwas Langweiliges studieren, womit man aber einen guten Job findet und so. Ich meine, ich bin ja so noch groß geworden in der Zeit, als jeden Abend in der Tagesschau irgendwie verkündet wurde, wie neue Rekordarbeitslosenzahlen in Deutschland und so. Ja, also es war ja damals so einfach eine andere Situation. Ne? Also der Jobmarkt war jetzt eher nicht Supply-Side dominiert. Und ja, ich habe dann irgendwie halt mittlere und neue Geschichte und internationale Beziehungen und so studiert und so wird sich schon ergeben, ja. Und so war das dann auch. Also insofern würde ich sagen, da würde ich dann eher sagen, SMS schicken und sagen, mach das. Ja, lass dir nicht einreden, dass alle irgendwie BWL studieren müssen. Insofern, ja. Das war's
Passt,
dann mal,
passt.
ja.
Dann die dritte abschließende Frage, zugegebenermaßen an die anspruchsvollste von allen Fragen bis jetzt. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens, holy shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet in diesem,
Das will ich hoffen. Es muss
ja.
ja ein bisschen abwechslungsreich bleiben, ja.
Sinn des Lebens. Ach, ich glaube, es gibt gar keinen so richtigen Sinn des Lebens. Muss ich gar nicht so eine Mühe machen, den zu entschlüsseln. Ist halt eine begrenzte Zeit, die man hat. Ist jetzt nicht, dass das zu irgendetwas führt, so ein Leben. Es gibt da keine Teleologie oder sowas. Es ist halt irgendwie gegeben und solange man hier ist, sollte man es irgendwie sich und seinen Mitmenschen so angenehm wie möglich irgendwie machen. Und das war's dann auch. Ich bin da
Ich
nicht so.
find's einfach und auf den Punkt, Ansgar. Ich danke dir herzlichst für ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, sehr viele Menschen und vor allem Unternehmer zum Nachdenken bringen wird. Ich danke dir.
Ich danke für die Zeit. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.